Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal berichtet Yang von seiner letzten Reise nach China. Er erzählt, wie sich das Leben dort verändert hat, welche neuen Trends es beim Essen gibt und was du bei deiner nächsten Reise nach China unbedingt beachten solltest. All das und noch viel mehr gibt es, wenn du jetzt weiterhörst. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir, frisch erholt aus dem China-Urlaub, sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
So, erzähl doch mal, was hast du da gerade gesagt? Ich habe zwei Worte verstanden. Lu und Gan. Lu heißt auch Straße, heißt aber vielleicht hier was ganz anderes. Und Gan... von, was hast du gemacht? Gan-Schimmer.
Genau, also Gan hast du richtig bestimmt.
Siehst du, 50%, schon mal besser als in den Folgen davor.
Schon eins getroffen. Also, was ich gesagt habe, war so ein Slogan, was ich in meinem China-Urlaub sehr häufig gesehen habe. Das ist das aktuelle Slogan aus der Regierung. Bedeutet, die Ärmel hochkrempeln und zupacken. Und trotz Wind und Regen fortschreiten.
Das passt ja ganz gut zum Herbst. Wenn ich aus dem Fenster gucke, es regnet und wir haben auch gerade die Ärmel hochgekrempelt, um diesen Podcast zu machen. Du warst jetzt im September, Oktober 3 Wochen lang in China, in deiner Heimat in Nordchina.
Genau.
Und das zu einer Zeit, wo gerade Nationalfeiertag war. Das heißt, da feiert man die Gründung der Volksrepublik.
Ganz genau, also das war so eine, ganz zufällig, 2 Feiertage waren zusammen, also die haben ein bisschen überlappt, einmal Nationalfeiertag, die Gründung der Chinesischen Republik und zweites war Mondfest und nach Mondkalender dieses Jahr, das war, die 2 Feste waren zusammen.
Wir haben ja einen anderen Kalender, als das der Mondkalender ist hier in Deutschland und deswegen variieren die Feiertage und haben nicht immer einen festen Tag, so wie bei uns Weihnachten immer am 24.12. ist. Okay, war zusammen, das heißt, ich glaube 10 Tage war dann auch frei, also 10 Tage war Urlaubssaison.
Also 8 bis 10 Tage waren frei, dafür hat man noch gewisse Feiertage nachgeholt oder vorgeholt, dadurch, dass man am Wochenende gearbeitet hat oder in die Schule gehen musste.
Okay, also auf jeden Fall eine lange Zeit an Ferien, an Urlaubstagen. Du hast eben den Slogan des Nationalfeiertags gesagt. Warum gibt es dann so einen Slogan für so einen Nationalfeiertag?
Also das ist kein Slogan für Nationalfeiertag, sondern eher so ein Slogan, was man generell motivieren soll, das Land oder die Nation nach vorne zu bringen, ist nicht wegen dieser Feiertags. Das ist einfach so, manchmal, wenn die Regierung was voranbringen möchte oder irgendein Bewusstsein schaffen möchte, dann gibt es so einen Slogan und wird sehr verbreitet. Und ich habe in Peking gelandet und dann mit dem Bus weitergefahren zum Bahnhof und dann bin ich schon ein paar Stellen vorbeigefahren, dann habe ich gesehen und dann habe ich sofort gedacht, ach, ich bin in China, ich fühle mich hier heim, weil das war ein Nationalfeiertag und jedes Jahr zur Gründung Chinesische Republik gibt es so große Deko, also Blumentopf 3-5 Meter groß, riesig, jedes Jahr, die sehen circa gleich aus, dann wenn man sowas sieht, da ist man sofort in diese Feiertagsstimmung.
Und die stehen dann in der ganzen Stadt verteilt oder nur am Flughafen?
Also verteilt an wahrscheinlich ein paar wichtige Stellen, zum Beispiel große Parks oder so irgendein Kreisverkehr, wo eine Kreisinsel frei ist, dann gibt es auch so einen riesigen Blumentopf. Darauf steht wahrscheinlich Huan Du Guo Qing, also eine Feier, dieser Feiertag.
Als ich einmal da war, waren auch ganz, ganz viele Flaggen, chinesische Flaggen an den Straßen, an den Straßenlaternen. War das dieses Mal auch so?
Das hat sich natürlich nicht verändert. Also ja, also ich bin mit dem Bus gefahren und die ganze Zeit auf der Straße flattert die Flaggen. Dann ja, fühlt man sich in China.
Mhm. Was hat sich denn, du warst ja das letzte Mal vor 4 Jahren in China, was hat sich seitdem für dich verändert, augenscheinlich? Was ist anders geworden?
Es wurde noch mehr gebaut, es wird noch viel mehr gebaut. Aber vom Gefühl hier, ich bin da einfach sehr gut angekommen, weil ich finde, das ist einfach von der Modernisierung hier, wenn das von 40% zu 70% geht, das ist ein krasses Gefühl. Aber wenn das von zum Beispiel 70 zu 85 Gefühl geht, ist dann nicht so eine krasse Unterscheidung. Verstehst du, was ich meine?
Das Niveau ist schon hoch.
Genau, das Niveau ist schon hoch. Deswegen, ich merke schon, dass es viel wieder gebaut, aber ja, ist für mich nicht sehr viel neu. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, es gibt so viel mehr öffentliche Toilette.
Oh, da freuen sich aber die Deutschen drüber, weil hier gibt's nicht so viele öffentlichen Toiletten.
Deswegen, ich fühle mich so entspannt. Ich muss nicht vorm Ausgehen das letzte Tropfen auspressen. Ansonsten fühle ich mich immer nervös, wenn ich rausgehe.
Nicht nur du, wir alle.
Ja, deswegen ist immer so, soll ich nochmal aufs Klo? Dann gehe ich doch nochmal, bevor ich gehe.
Den Satz gibt es wahrscheinlich in China nicht, bevor man rausgeht, dass man sagt, so, alle gehen noch mal auf Klo.
Dieser Satz gibt es tatsächlich nicht. Bei uns gab es diesen Satz, dass mein Vater mir gesagt hat, direkt vor der Tür gibt es auch eine öffentliche Toilette, weil mein Vater immer sehr dringend aufs Klo musste. Und dann, ja, ist ein bisschen Family Story, ja.
So kann man
Aber
auch Wasser sparen dann zu Hause.
wahrscheinlich, ja. Bei uns gibt es nicht diese Sprüche, alle gehen nochmal aufs Klo, bevor man ausgeht, sondern bei mir gibt es immer diese Gedanken, zu welcher Klo gehe ich? Weil ich möchte immer zu einem fancier Klo gehen, wenn ich draußen bin. Deswegen, obwohl da super viel öffentliche Toilette gibt, die auch ziemlich sauber sind, wir haben auch eine Folge über Toilette gemacht, öffentliche Toilette, die sind immer sauber, das ist immer gepflegt, aber ich habe die Toilette fast nie benutzt. Ich gehe immer in Shopping Mall, weil die Klos sehr hochmodern sind. Deswegen, obwohl alle 200 Meter eine öffentliche Toilette gibt, ich habe diese Angebote fast nie in Anspruch genommen, weil vielleicht alle 300 Meter gibt es ein großes Shopping Mall.
Und die Toiletten in China sind doch auch kostenlos, wenn ich mich richtig erinnere. Wieder etwas, wo Deutsche mit Neid draufblicken auf China.
Ja, also öffentliche Toilette, viel neu gebaut. Und dann, was ich auch gut finde, wieder schon viel mehr Parks gebaut. Und auch so, man merkt schon, dass die Stadt auf die Infrastruktur achtet. Zum Beispiel, man schafft auch so Fußgängerweg, wo man am Wasser lang gut spazieren kann. Oder dann neue Parks, ziemlich kleine Parks an jeder Ecke. Und dann auch in China gibt es ja sehr viel Brücken, ne? Überführung und sowas. Und diese Stütze, die werden auch bepflanzt. Es gibt tausende Töpfe, ne? Um diese Stützen, was ich irgendwie cool finde.
Also klingt so, als wenn die Lebens- und Aufenthaltsqualität in China nochmal aufgewertet wurde durch diese Bepflanzung und durch diese Parks, die neu geschaffen wurden.
Das schon. Und in China ist das so, also in Deutschland, zumindest in Köln, häufig, ich finde die Straße ein bisschen dreckig, insbesondere nach einem Wochenende. In China ist immer die Straßen, also die Sauberkeit der Straßen oder der Stadt ist sehr stark beachtet. Also jeden Tag wird gereinigt, ne, und auch über den Tag permanent durch diese Reinigungswagen und durch eine Personale. Und für die Personale gibt es auch, ich habe auch viele Stationen gesehen, wo die vielleicht ihr Werkzeug holen und lagern können und kurze Pause machen können, was ich mich für die freue. Und zudem, na, was ich gesagt habe mit Wagen, ich habe schon circa jedes Mal, wenn ich ausgehe, habe ich Reinigungswagen auf der Straße laufen gesehen. Und auch die Wagen, die immer Wasser spritzen, so um die Straße so, na, zu spülen. Und das habe ich auch fast jedes Mal gesehen.
Wir haben ja mal eine Folge gemacht über Sport in China. Und wenn ich an chinesische Parks denke, dann denke ich immer an ältere Damen oder ältere Pärchen, die dort tanzen zu so eher technolastiger Musik. Hast du das auch gesehen? Gibt es das immer noch?
Das gibt es ja tatsächlich immer noch, aber ich habe das ehrlich nur einmal gesehen. Erstens, das passiert eher abends und ich bin vielleicht abends eher zu Hause oder so. Deswegen habe ich das nicht so häufig gesehen. Aber was ich noch gesehen habe, ist zum Beispiel, es gibt diese kleinen Parks und nachmittags manchmal, als ich spazieren gegangen bin, habe ich auch Leute, gesammelte Leute gesehen, die dort gesungen haben oder so eine Oper und sowas. Habe ich dir auch Videos geschickt, was ich irgendwie cool fand.
Also ich finde auch chinesische Parks sind wirklich wie Marktplätze, wo Menschen hingehen, Sport machen, singen, zusammenkommen. Das kenne ich so aus deutschen Parks nicht so sehr. Nach der Pandemie war es dann eher so, dass man jetzt, was ich viel gesehen habe im Sommer, Geburtstage feiert, mal ein Picknick macht und so. Also da Parks mehr genutzt werden, anders als noch vor der Pandemie. Wir haben gerade über öffentliche Toiletten gesprochen. Wenn ihr mehr über die Toilettenrevolution und die Klokultur in China wissen wollt, dann hört mal in unsere Folge 43 rein. Und mehr über Sport in China, auch welchen Sport man in Parks macht, hört ihr in Folge 29. Lass uns jetzt mal übers Essen sprechen. Da hast du ja auch ein paar Beobachtungen gemacht. Du warst vor allen Dingen auf zwei Nachtmärkten. Erklär uns doch mal, was passiert da auf den Nachtmärkten?
Ja, ich war auf zwei Nachtmärkten und insgesamt dreimal. Also ein Nachtmarkt fand ich ziemlich gut, einen fand ich nicht so gut. Also Nachtmarkt eigentlich, also heutzutage gibt es immer mehr solche Dings. Das soll eher zum Abendleben dienen. Also na, man geht abends nochmal raus, geht zum Nachtmarkt, da gibt es sehr viel zum Essen, also unterschiedliche Snacks und sowas, Streetfood. Ein Nachtmarkt war indoor, also die haben sozusagen so einen kleinen Bezirk gebaut, nach den 80er gerichtet ist. Und das fand ich ziemlich cool und gab es super viel zum Essen und sehr schöne Dekoration und auch viel Sachen aus meiner Kindheit, was ich sehr cool fand. Den anderen Nachtmarkt fand ich nicht so gut. Das ist ein neu eröffneter Nachtmarkt. Und da finde ich, man kann auch ein bisschen in die Wirtschaft blicken. Nämlich, also ein neuer Nachtmarkt ist eröffnet, aber das war derzeit nur mit weniger als 40% Besetzung.
Weniger Leute als geplant haben da gearbeitet. Und auf dem 80er Jahre Nachtmarkt, das klingt ja ganz interessant, da war dann, also 80er Jahre Deko, das heißt, Musik kam von Kassetten oder es gab dann alte Röhrenfernseher, die da standen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt zum Beispiel Musikkassetten geklebt auf der Wand, es gibt Stereoanlage, so ist eher zur Darstellung, ne?
Gab es dann dort Essen aus den 80er Jahren oder aus, ja, gab es da sowas?
Es gab auch so Snacks aus meiner Kindheit, also es gibt so eine nostalgische Markt, wo Snacks aus meiner Kindheit verkauft wurde. Ich war da einmal und hat auch gereicht, weil so man merkte, die Qualität war so original aus 80er, was nicht so gut war. Aber das soll so sein, ne? Das dient zur Erinnerung. Ich habe nichts gekauft, weil als ich die Dings gesehen habe, die Erinnerung kam zurück und dann habe ich festgestellt, was ich damals gern gegessen habe, hat eigentlich nicht gut geschmeckt. Und deswegen habe ich auch nichts gekauft.
Okay, also nur geguckt.
Genau.
Aber auf diesen Nachtmärkten dort isst man primär oder kann man da noch was anderes machen? Es gibt ganz viele Essensstände.
Es ist eigentlich nur Essen. Ich habe natürlich auch außerhalb den Nachtmärkten viel draußen gegessen und was mich sehr beeindruckt hat, war so, wie die Leute in Gastrobranche immer auf neue Ideen kommen oder vielleicht die Idee gibt es ja schon, aber nicht innerhalb meiner Region und jetzt ist da gibt es nicht so eine Grenze, man kriegt einfach Essen aus unterschiedlichen Regionen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also zum Beispiel, man verbindet China mit Hotpot und man denkt immer, Hotpot ist ein Sichuan-Ding, ist einfach eine Soße im Wasser, scharf, scharf, scharf und dann macht man Essen rein und das war's. Und Diesmal in China habe ich schon zwei sehr gehypte Hotpot-Konzepte gesehen, was ich vorher nie kannte. Einmal Essig-Hotpot, das soll irgendwie Spezialität aus Hainan sein. Und einmal Brei-Hotpot, was ich auch so fand.
Okay, das musst du jetzt mal erklären. Lass uns mal mit Essig-Hotpot anfangen. Also Hotpot ist ja eine große Schüssel, da ist Wasser drin, wird gewürzt und dann kann ich meine Zutaten reinlegen, wie ich möchte. Und jetzt ist statt Wasser Essig dort komplett drin oder Essig-Wasser-Mischung?
Das heißt einfach Essig, das heißt Zaopo Zu, aber na, das ist kein Essig drin. Ich denke, in der Suppebasis gibt es wahrscheinlich ein bisschen Essig oder Zitronen kann auch sein. Na. Das schmeckt einfach ein bisschen sauer, die Suppe. Und was für zu dein Hotpot hat man auch immer so eine Soße dabei. Und normalerweise, wir machen immer, wenn du aus Sichuan kommst, vielleicht machst du Sesamöl und sowas. In unserer Region ist primär Sesamsoße. Aber für diese Essig-Hotpot, du hast so eine Fondant gemachte Sauersoße.
Okay, also schmeckt der Hotpot dann nicht scharf, sondern eher sauer, wenn ich mein Gemüse und mein Fleisch da reinschmeiß.
Ja, weil ich denke, das ist eher erster Geschmack. Wenn du das, die Suppe zuerst mal trinkst, du denkst, oh sauer. Aber wenn du weiter diese Hotpot weiter isst, das fällt dir nicht mehr auf, dass das ein sauer Soße oder sowas ist. Das ist einfach eine andere Geschmacksrichtung, was auf jeden Fall auch interessant und lecker ist.
Und der Brei-Hotpot, ist das dann kein Wasser als Basis, sondern Brei als Basis? Reisbrei oder Weizenbrei oder so?
Ich gehe davon aus, also das habe ich gesehen, aber ich habe das nicht probiert. Ich stelle mir das einfach so wie eine riesige Topf von Brei vor, weil in China man isst schon sehr viel Brei. Sehr einfach ist dann Reisbrei oder Hirsenbrei, aber in Südchina man isst auch viel mehr mit Brei. Zum Beispiel ich mache Meeresfrüchte rein, ich mache Hühnchensuppe als Basis für mein Brei. Ich gehe davon aus, solche Brei-Hotpot ist einfach so ein Konzept.
Okay, spannend. Zwei neue Hotpot-Variationen. Wenn ihr in Deutschland oder wo auch immer auch mal spannende Hotpot-Variationen oder Empfehlungen habt, schreibt uns doch mal an auf Instagram, China-Podcast. Wir versuchen ja auch immer neue Dinge zu entdecken hier in Deutschland. Deswegen freuen wir uns über Tipps von euch. So, jetzt waren wir auf dem Nachtmarkt. Warum geht man dann eigentlich auf den Nachtmarkt? Weil, wenn ich so die chinesische Essenskultur im Hinterkopf habe, dann trifft man sich abends zum Essen mit diesen runden Tischen, wo man dann die verschiedenen Speisen immer hin und her schieben kann, damit jeder sich was davon nimmt. Warum gehe ich dann, also gehe ich danach dann nochmal auf den Nachtmarkt, um da zu essen? Oder für welche Gruppe ist der Nachtmarkt da?
Also ich denke, es gibt unterschiedliche Typen von Leuten. Mit Nachtmarkt verbindet man Authentizität. Und mit Essen im Shopping Mall, das ist einfach so unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Zum Beispiel, ich war mit einer Freundin dort auf dem Nachtmarkt und die hat mir gesagt, ja, lass uns dahin gehen. Da bin ich gerne mit meinem Ex-Partner gegangen, weil der fand das Essen sehr authentisch, weil der in Sichuan gelebt hat. Und deswegen, das war Grund, dass manche Leute stehen auf sowas. Ne? Man denkt, in China gibt es ein Konzept der Zhangyin-Guanzi, das heißt so kleine Gastro mit ganz viel Fliege.
Das klingt jetzt nicht so lecker.
Das ist, klingt nicht so lecker, aber das ist so einfach, du verbindest, es gibt solche Typ von Restaurant, die ziemlich unhygienisch aussehen. Vielleicht sind sie einfach unhygienisch, aber da gibt es zum Beispiel Schmutz vor 20 Jahren, weil diese Restaurants seit 20 Jahren in Betrieb sind. Das ist ein bisschen aussagekräftig. Wenn ein Restaurant in 20 Jahren in Betrieb ist, dann hat das Restaurant was Gutes.
Ja, weil es kann sich so lange schon halten und das Essen schmeckt gut und
Genau.
ein Geheimnis des gut schmeckenden Essens ist, dass die Töpfe nicht gereinigt werden.
Nein,
Nee.
nicht unbedingt so, sondern so zum Beispiel, wenn du so eine unhygienische Restaurant siehst, das ist generell widerwärtig.
Ja.
Aber wenn man trotz dieser Schmutzung dahin geht, das heißt, Das Essen muss sehr gut schmecken.
Ah, verstehe.
Dass man sowas geduldet.
Ja, verstehe.
Deswegen, manche Leute verbinden sowas mit Streetfood, die sind unhygienisch, aber die sind lecker.
Ja, aus meinen Reiseerfahrungen in China kann ich das leider nicht machen, nicht Frau. Weil mein Magen so empfindlich ist, muss ich immer aufpassen, was ist besonders scharf und was sieht nicht so hygienisch aus. Und da muss ich dann leider einen Bogen drum machen, weil das verträgt mein zu deutscher Magen da leider nicht.
Ich meine, als wir zusammen in China waren, waren wir ja auch in einem Zhangjin-Guanzi, so ein Restaurant voll mit Fliege,
Richtig.
wo wir auf Hocker gesessen haben, Spieße gegessen haben. Das war doch auch lecker. Also man hat danach Konsequenz bekommen, aber das Essen war lecker.
Das war super authentisch, das war sehr lecker, tolle Kellnerin und Besitzerin, aber ja, ich hatte da noch 2 Tage lang Konsequenzen, die ich ausbaden musste.
Deswegen, also manche Leute stehen auf sowas, zum Beispiel Nachtmarkt. Das ist häufig so eine kleine Wagen, kleine Stände. Und auf Hygiene ist nicht unbedingt viel aufgepasst, aber man verbindet solche Essen mit Authentizität. Und das andere Ding ist, du kannst auf Nachtmarkt, weil die jeder so eine kleine Wagen haben, du kannst innerhalb derselben Fläche viel mehr Auswahl haben im Vergleich zu Shopping Mall, weil in Shopping Mall ist eher alles toll, Darstellung groß, sowas, ne? Aber dafür hast du dann vielleicht in einem Shopping Mall 20 Restaurants. Auf einem Nachtmarkt hast du vielleicht 180 Stände.
Wenn ihr mehr zum Essen in China erfahren wollt, dann guckt mal in die Shownotes. Da haben wir auch noch mal 2 weitere Folgen verlinkt, wo wir über Essen und über Märkte in China sprechen. Den nächsten Punkt, den ich auf meiner Liste habe von deiner Reise, ist das Einkaufen in China. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Deine Eltern leben ja nicht in einer Gated Community, aber auch in einem Hochhaus, in einer Hochhaussiedlung. Und trotzdem wird da sehr auf lokale Netzwerke geachtet, auf lokale Kontakte. Erzähl doch mal bitte, wie das mit dem Einkaufen da lief, weil das fand ich sehr, sehr spannend. Das klingt gar nicht so sehr nach Metropole.
Also erstens, das wird sehr auf Lokalität geachtet, aber warum man so macht, ist ein anderer Ausgangspunkt als in Deutschland, ne? Weil ich denke, in Deutschland vielleicht man geht zum Markt, geht zum lokalen Markt, um Lokalität zu unterstützen. Das war die Idee. Aber in China, man macht das eher anders. Also erstmal kurz erzählt, meine Eltern kaufen auch vielen Sachen über Anwohner von dieser Siedlung. Und dieser Ausgangspunkt dafür ist nicht, um Lokalität zu unterstützen, sondern man denkt, diese Person wohnt auch hier innerhalb der Siedlung. Deswegen darf diese Person keinen Blödsinn machen, weil der wohnt noch hier, der kann nicht wegziehen. Wenn irgendwas falsch passiert, ich finde die. Ich weiß, wo die wohnt. Deswegen, man hat ein bisschen mehr Vertrauen auf diese Person. Und das ist nicht so, dass man innerhalb dieser Siedlung zu einem kleinen Markt geht, sondern die bestellen das online. Ich war überrascht, wie viel meine Eltern jetzt online bestellen, weil bevor ich China verlassen habe, ich war der hauptsächliche Online-Käufer sozusagen. Meine Eltern haben fast niemals sowas benutzt. Heutzutage kaufen die sehr viel online und über Kanäle, die ich fast nie benutzen würde oder benutzt habe, weil ich kaufe vielleicht in Deutschland kaufe ich vielleicht über eine Amazon oder ich kaufe über eBay und sowas als solche große Plattform, aber mehr auch nicht. In China kaufe ich vielleicht über Alibaba, ich kaufe über Jingdong, nur solche Plattformen. Aber meine Eltern, die kaufen noch über WeChat, die kaufen über vielleicht TikTok.
WeChat ist wie WhatsApp, also bisschen ausgebauteres WhatsApp und TikTok ist halt auch Social Media, wo eigentlich Videos gezeigt werden. Ursprüngliche Tanzvideos, aber in China ist das noch erweitert. Man kann darüber auch Dinge kaufen oder Home Shopping sich angucken.
Genau, so wie die lokal einkaufen, ist eher so, die haben so eine WeChat-Gruppe, so wie eine Bestellungsgruppe. Und dann die Person, die dieses Geschäftsmodell betreibt, die verkauft nicht 24 Stunden pro Tag, ne? Sondern wenn die was verkaufen möchte, dann schreibt sie eine Nachricht in die Gruppe rein und meinte, so Leute, morgen würde ich gerne Eier, Austern, Hühnchen bestellen. Wer was haben möchte, bitte vielleicht tippt eins. Oder Tipp 3, wenn du dreimal bestellen möchtest. Dann schreiben die Leute in die Gruppe und das wird bestellt. Und dann schreibt sie wieder, wenn das Essen da ist, dann schreibt sie so, das und das ist da und 20 Uhr unter Gebäude 1 kann man abholen. Also verstehst du das?
Ja. Also so ein lokales Netzwerk einfach, was man sich da aufbaut. Du hast jetzt hier in dem Fall eine Person, die Kontakte hat zu ja, lokalen Händlern oder Leuten, die, ich glaube, du hast gesagt, die eine Freundin von ihr arbeitet in einer Eifabrik und dann kriegt sie darüber die Eier direkt. Das ist schon spannend, weil das halt so auf Empfehlungen basiert. Das ist ein bisschen wie früher die Tupperware-Partys. Also da ist jemand, der kommt vorbei und dann probiert man verschiedene Dinge und kauft die. Und gleichzeitig ist es auch wie, ja, wie hier ein Rewe-Lieferdienst oder wie Flaschenpost. Es ist eine interessante Kombination, weil es ja in der Nachbarschaft verortet ist, wie früher eher in einer kleinen Stadt. Ne? Hey, ich habe Eier gekauft, wer möchte welche? Und das ist halt viel, viel komplexer und professioneller.
Genau, der Nachteil, also das ist kein Nachteil, aber du kannst nicht aktiv was wünschen, weil wenn du das heute das willst, vielleicht bestellt sie gerade das nicht. Deswegen du bestellst nur auf ihr Angebot. Sozusagen, das ist so wie damals, hast du Katalog bekommen und dann bestellst du, was auf dem Katalog steht, ne?
Aber deine Eltern, habe ich das richtig verstanden, gehen auch noch in den Supermarkt oder bestellen die dann einfach alles über verschiedene Plattformen?
Nee, die gehen auch in den Supermarkt. Zum Beispiel, wenn sie sagt, heute mache ich ein Hühnchensuppe, dann gehe ich heute um 10 Uhr in den Supermarkt, um Hühnchen zu holen. Also einen spontanen Einkauf machen die immer noch im Supermarkt. Zum Beispiel, wenn die sagt, ich kam von einem Termin zurück und für meinen Mittag hätte ich gerne ein Stück Tofu. Und dann steigen die eine Haltestelle früher aus, ne, und holen ein Stück Tofu und kommen nach Hause. Sowas, so eine kleine Menge Einkauf.
So, das war's zum Shopping in China. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was hat sich denn noch verändert? Also hast du irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, in den 4 Jahren, in denen ich nicht in China war, hat sich hier doch eine Menge getan?
Also ich denke, aus einer chinesischen Perspektive, das ist vielleicht so eine Standardisierung der Regulierung. In China ist viel mit deiner eigenen Identität verbunden, um dich zu schützen. Zum Beispiel, dass du kein Phishing Call bekommst, dass du finanziell nicht betrogen wirst. Dafür musst du in vielen Situationen deine Identität hinterlegen, damit man weiß, oh, das ist von dir. Mein Ausweis ist während meinem deutschen Aufenthalt abgelaufen. Ne? Das war Corona-Zeit. Ich konnte nicht zurück, um meinen Ausweis zu erneuern. Mein Ausweis ist abgelaufen und parallel alle meine Finanzkonto wurden gesperrt. Ich konnte fast nichts nutzen. Auch bei WeChat, vielleicht man kennt das, man kann Geldtasche schenken und so. Das konnte ich auch nicht annehmen, weil mein Ausweis abgelaufen ist und dann, das ist überall verknüpft und WeChat hat mein Geldbeutel bei WeChat gesperrt. Ich konnte das nicht zugreifen. Deswegen, ich musste dann meinen Ausweis erneuern und dann auf alle Plattformen meinen neuen Ausweis hinterlegen.
Dann noch zwei Fragen zum Abschluss. Die eine Sache ist, du sprachst jetzt von, es gibt keine Anonymität. Wie ist denn das mit Bargeld? Ist Bargeld noch eine Option? Wird das noch genutzt? Weil als ich vor 4 Jahren in China war, hatte ich so das Gefühl, nur Ausländer, die keine Kreditkarte in China haben oder kein Alipay, die müssen Bargeld benutzen. Hat sich da noch was verändert?
Also vor meiner China-Reise habe ich mir ein bisschen Sorge gemacht, wie ich eben gesagt habe, weil mein Alipay, WeChat, Bankkonto alle gesperrt wurde. Da habe ich gedacht, Mensch, kann ich überhaupt in China mich bewegen ohne Handyzahlung? Und dann habe ich meine Mutter gefragt, die meinte, ja, man kann immer noch Bargeld nutzen. Ich habe auch Bargeld dabei. Aber tatsächlich habe ich nur einmal selber versucht, Bargeld zu nutzen. Zwar am Flughafen wollte ich Busticket kaufen. Und das hat 30 Yuan gekostet und ich habe ihr eine Runde gegeben und die war ein bisschen pissig und die meinte, hast du nicht passend? Und ich meine, nein, wenn das 30 kostet, ich gebe dir 100, das ist nicht, verursacht nicht große Probleme. Aber ich denke, generell arbeitet man schon gerne mit Handyzahlung, weil das einfacher ist. Deswegen habe ich selber auch hauptsächlich mit Handy bezahlt und Meine Mutter hat mir eigentlich gesagt, die nutzt immer noch gerne Bargeld. Deswegen, ich denke, da gibt es gute Möglichkeit. Aber in China habe ich sie leider nicht viel mit Bargeld gesehen, weil Alipay gerade große Promotion gemacht hat. Du kannst irgendeinen Code scannen und dann kriegst du Rabatt für deinen Einkauf. Da waren meine Eltern jeden Tag sehr fleißig bei Code scannen dabei. Na, wenn du Rabatt bekommen hast, musst du auch mit deinem Alipay zahlen. Deswegen haben die hauptsächlich auch mit Handy bezahlt.
Und dann hier in Deutschland sieht man ab und an Bilder von Gesichtsscannen. Also man kommt nur mit Gesichtsscannen in die U-Bahn rein, braucht dafür aber kein Ticket mehr, weil das Gesicht dann das Ticket sozusagen ist. Hast du da Erfahrungen gemacht?
Ehrlich nicht. Bei der Siedlung, wo meine Eltern wohnen, die wohnen auch in der Gated Community. Man muss immer so eine Chipkarte, ne? So wie wenn du ins Büro gehst. Man hat immer so eine Chipkarte. Ich habe tatsächlich vor der Siedlung auch Gesichtserkennungsmaschine gesehen. Aber man ist nicht bezwungen, das zu nutzen. Also ich habe immer noch meine Chipkarte benutzt. Was mir aufgefallen ist und ich ziemlich interessant finde, die neuen Siedlungen. Also meine Eltern, die Siedlung ist 15 Jahre alt. Das ist schon alte Siedlung. Die neuen Siedlungen. Du hast immer noch deine Chipkarte, aber das ist so wie im Hotel. Du musst sogar deine Chipkarte für Aufzug nutzen. Du musst das auch für Aufzug nutzen und zwar du kannst nur für deine Etage nutzen. Du bist nur berechtigt, auf deine Etage zu landen. Also zum Beispiel, wenn du spontan, du wohnst auf 8. Etage und du möchtest den Nachbarn auf 6. Etage besuchen, dann müssen die mal auf ihre Etage drücken. Ansonsten kannst du auf 6. Etage gar nicht landen. Du kannst nur auf 8. Etage oder du fährst direkt auf Erdgeschoss.
Klingt ein bisschen kompliziert, aber auch exklusiv, wenn man halt einfach so den Zugang da sehr reguliert und sich dann ja auch sicherer fühlen kann. Dann zum Abschluss dieser Episode würde ich gerne noch mal wissen, was du uns dann mitgeben kannst für unsere nächste Reise nach China. Also wenn jemand von den Hörenden Lust hat, nach China zu fliegen in nächster Zeit, was sind dann so ein paar Punkte, wo du sagst, das beachten, wenn ihr jetzt nach China fliegen wollt?
Also ich habe drei Punkte. Erstens vielleicht die Einreise und Ausreise, was viele Leute interessiert. Ich habe mir das Komplizierte vorgestellt, aber das war eigentlich ganz easy. Du musst nur vor deiner Einreise und Ausreise eine Formular ausfüllen über deinen Gesundheitsstatus, dass du kein Fieber hast. Und da musst du deine Informationen eingeben. Ne? Wer bist du? Woher kommst du? Und deine Ausweisnummer und sowas. Und dann zweitens ist, wenn du in China unterwegs bist, heutzutage, wenn man mit dem Zug fährt, in China hat man schon gar kein Ticket mehr. Du scannst überall deinen Ausweis. Das ist mit deinem Ausweis verknüpft. Deswegen, man holt auch kein Ticket ab. Man hat bei der App theoretisch auch dein Code als dein Ticket, aber trotzdem musst du immer deinen Ausweis scannen. Deswegen, du brauchst diese App nicht wirklich. Du brauchst überall deinen Ausweis. Aber für ausländische Touristen, die haben keinen chinesischen Ausweis, aber es gibt auch immer einen Schalter, wo du mit deinem Reisepass Ticket kaufen kannst und dann es wird immer die Karten kontrolliert, ne, bevor man einsteigt und dann kannst du nicht über diese automatische Schalter gehen, aber es wird immer ein Schalter geben, wo man mit Reisepass gekauft Ticket durchgehen kann. Also das gibt immer Durchsage. Hier kann man mit Reisepass durchgehen. Leider auf Chinesisch, aber dann gehst du immer zu einer Schalter, wo jemand da steht. Dann kommst du trotzdem durch. Dritter Punkt ist, na, in China ist schon wichtig, dass man Datenvolumen hat und sowas. Ist auch ein bisschen teilweise schwierig, wenn man keinen chinesischen Ausweis hat. Aber es gibt die Möglichkeit, ja, eSIM online zu bestellen, dass du vor deiner Einreise eine eSIM über einen Anbieter bestellst. Dann hast du nach deinem Landen schon sofort Internet. Aber teilweise viele eSIM-Anbieter, die bieten keine Nummer an. Das heißt, du hast nur ein Datenvolumen, aber du kannst niemand anrufen. Du kannst trotzdem WhatsApp nutzen, Instagram, WeChat und sowas. Das erleichtert schon viel deine Reise. Manchmal ist trotzdem wichtig, in China eine Handynummer zu haben. Ich denke, manche Anbieter bieten sowas auch an, einfach mit einer Mehrkosten. Aber diese Möglichkeit gibt's ja.
Vielen Dank für deinen Reisebericht. Da waren doch einige Tipps dabei, die man ausprobieren und beachten kann, wenn man demnächst nach China fährt. Also vielen Dank dafür. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung dort, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und weitere Informationen und Links zu anderen Folgen, die thematisch ganz gut zu dieser passen, die packen wir dir wieder in die Shownotes rein. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.